Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Rolling Pin Talks. Unser nächster Gast, den kann man getrost als Großmeister und Pionier der deutschen Kulinarik bezeichnen. Er ist Lehrmeister heute vieler großer Köche und feiert ein einzigartiges Jubiläum. Wir sprechen von Sven Elverfeld. Herzlich willkommen. Danke fürs Dasein.
Ja, hallo an alle Zuhörer. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Den Umständen entsprechend, aber ich glaube, wir sind wieder alle auf dem richtigen Weg und hoffen mal, dass es keine zweite Welle gibt. Ansonsten grüße ich alle Kollegen und Kolleginnen besonders und dann würde ich sagen, unterhalten wir uns mal ganz gut.
Stichwort 20 Jahre Aqua. Seit 2009 hältst du die 3 Sterne. Wenn dir damals einer gesagt hätte, dass du 20 Jahre in Wolfsburg bleiben würdest, was hättest du ihm geantwortet?
Kann ich noch nicht sagen. Also ich hätte es mit Sicherheit nicht verneint. Also aus dem einen Grund, das war für viele ja immer so ein großes Fragezeichen. Ja, wieso? Ritz-Carlton eröffnet das erste Hotel in Wolfsburg. Und dann bin ich gefragt, wird ja, warum denn Wolfsburg? Und da habe ich gemeint, ich habe mir nie meinen Arbeitsplatz nach dem Umfeld oder nach der Größe der Örtlichkeiten ausgesucht, sondern immer so, auch in jungen Jahren, wo ich arbeiten wollte, wo ich den Koch oder das Restaurant, wo ich gesagt habe, da kann ich was mitnehmen, da kann ich was lernen und bin dann weitergezogen. Also es war für mich nicht, sage ich mal, wichtig, was ich nach der Arbeit machen kann, ob ich da viel Freizeitmöglichkeiten oder Ausgehmöglichkeiten habe. Das ist gar nicht in Frage gekommen, weil irgendwo für mich war die Weiterentwicklung, das Lernen das Wichtigste, den Spaß auch bei der Arbeit, dass es auch ein gutes Team ist, dass der Koch oder die Köchin, wo ich gearbeitet habe, eine Eigenständigkeit hat von der Küche her, damit ich mir da was aneignen kann, Fähigkeiten zulegen kann. Und das war meine Denkweise von eigen. Also ich habe mich nie von einer Örtlichkeit gesagt, boah, ich muss jetzt dahin oder muss dahin, weil da kann ich abends gut weggehen oder sowas. War für mich, hat für mich gar nicht zur Debatte gestanden.
Vielleicht auch so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis, oder? Diese Entschlossenheit, diese Leidenschaft, Hingabe für den Beruf.
Ja, damals gab es ja jetzt noch nicht so viel von den 3-Sterne-Kollegen, wenn ich mal Michelin sagen kann, oder 19,5 Punkte. Das gab ja nicht viele. Aber trotzdem habe ich mir nicht die ausgesucht. Sondern ich habe ja nie in einem 3-Sterne-Restaurant gearbeitet. Bei Dieter Müller war ich gewesen, wie er eine 2 gehabt hat. Aber noch nicht, wie er den 3. gehabt hat. Also von daher war das für mich auch gar nicht so ein Druck, der ja heute auf den jungen Leuten, die nachkommen, auch viel mehr wirkt, auch durch das Social Media, ist ja heute was ganz anderes als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Ja. Mhm. Und also die, sagen wir so, ich glaube, die jungen Leute, die Nachwuchsleute, die sich auch da selbst ins Rampenlicht rücken durch Social Media, die setzen sich ja selbst damit auch unter Druck, meiner Meinung. Die einen können damit gut umgehen, die anderen vielleicht weniger gut, weil umso mehr du auf dich aufmerksam machst, umso mehr größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du mal eine Watsche kriegst. Ist halt so. Mhm. Ja, aber das hat für mich nie irgendwo, in meiner ganzen Karriere, ich habe mir die Restaurants so ausgesucht, vom Bauchgefühl her, auch von der Küche her, speziell die Küche oder das, wie das Konzept aufgebaut ist. Ja, und ich habe ja auch bei der Autodidaktin gearbeitet, bei Doris Katharina Hessler, da war ich Sous-Chef gewesen, ja. Und wir haben da zu fünft in der Küche gestanden mit ihr und haben Bistro und Restaurant gekocht mit einem Stern. Ja. Und sag mal, das sind halt für mich so Sachen, du lernst, du lernst zu arbeiten und ganz wichtig, in allen Bereichen, wenn du nicht organisiert bist, erstmal im Kopf und dann auch, sage ich mal, was, wie, wo kann ich bewältigen, wie kann ich meine Leute einteilen. Diese Organisation ist für mich das A und O für den Erfolg.
Das ist etwas, das man, glaube ich, nicht angeboren hat, sondern erlernen muss. Wie ging das bei dir vonstatten? Wusstest du immer schon, dass diese Organisiertheit für dich wichtig ist? Oder
eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich totaler Chaos-Typ. Aber der Genie beherrscht das Chaos. Ja, also ich weiß es nicht, aber nein, also ich ich meine, mittlerweile, man hat auch so viel um die Ohren und da muss man sich auch Dinge aufschreiben, weil wenn es halt in verschiedene Richtungen geht und verschiedene Projekte anliegen und hier noch ein Außerhaus oder da, ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht mehr so wie vor 10 Jahren, das habe ich auch stark zurückgeschraubt. Wir haben ja teilweise früher 10, 12 Außerhaus gehabt an den Wochenenden, den freien Tagen und das mache ich halt auch nicht mehr. Das ist mir, weil ich auch mit den Kindern und so, die wenige Zeit, die will ich dann auch noch irgendwo mal zu Hause haben. Das mit den Projekten, die jetzt noch kommen, die ja auch verschoben worden sind auf nächstes Jahr, das ist ja dann auch nochmal was viel Zeit in Anspruch nimmt und viel Aufmerksamkeit und viel logistische Organisation und aber ich sag mal, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und ohne neue Aufgaben, ohne neue Herausforderungen wäre das Leben ja auch langweilig, meiner Meinung nach.
Stillstand ist der Tod, wie es so schön heißt.
Richtig. Richtig. Aber jetzt sind 20 Jahre um und ich bin eigentlich verging eigentlich wie im Flug. Ja, also ist ja schon fast mein halbes Leben, weil ich bin ja mit 30, glaube ich, hierher gekommen, mehr oder weniger, Anfang 30 und ja.
Wahnsinn.
Ja, das ist halt schon, und ich fühle es halt auch wie mein eigenes, weil wenn man von Anfang an für Sachen kämpft und wenn ich überlege, wie wir angefangen haben und natürlich die Küche jetzt von Lohberger, die wir haben, Gold wert, ja, ist die Hammer Küche, die habe ich selbst geplant, aber die war ja nicht von Anfang an so, ja, und die Kollegen, die bei mir gearbeitet haben, ja, die mich noch kennen in den Anfangsjahren, in den ersten 8 Jahren, kann man sagen, ja, die haben noch die alte Küche erlebt und das war, ich weiß nicht, wer das damals geplant hat, aber es war halt echt schwierig, ja, wenn man überlegt, man hat die Küche im obersten Stock und die Kühlhäuser und die Topfspüle ist im Stock tiefer.
Auch.
Das tut ja, also dann hat man, und dann waren ja 2 Restaurants, die Küchen auch, nee, also die Restaurants sind da links und rechts und dazwischen sind die Küchen gewesen von beiden Restaurants. Aber diese beiden Küchen waren auch nicht räumlich getrennt. Das heißt, wenn dann auf 2 Seiten gleichzeitig annonciert wird und unsere Patisserie hat Rücken an Rücken mit dem Gartenmaschee von denen gearbeitet, ist schon heftig. Ja, aber das sind so Sachen, die sieht halt keiner mehr. Ja, und auch von, ne, das ist, ich glaube auch, das würde ich jetzt gar nicht mehr so einfach wegstecken, sage ich jetzt mal. Man wird zwar ruhiger, trotzdem bin ich immer noch ein Hitzkopf und das werde ich auch wahrscheinlich mein Leben lang bleiben, aber jeder hat so seine eigene Art. Ja, was heißt anspruchsvoll? Ich war ja nicht anspruchsvoll. Ich habe das genommen, was mir vorgegeben ist. Ja, ich habe meine Warteschleife im Ritz-Carlton Dubai genommen. Also ich habe mich blind für das Restaurant, für das Gourmet-Restaurant im Ritz-Carlton Wolfsburg in Amerika beworben. Für ein Restaurant in einem Hotel, was noch nicht existiert. Und habe dann ein Einladungsgespräch bekommen am Frankfurter Flughafen. Dann haben wir uns da getroffen. Da habe ich mich mit 2 CEOs getroffen und die haben dann gesagt, ja, haben uns das durchgelesen, wir haben uns das überlegt, wir würden sie gerne einstellen für Wolfsburg, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit und damit sie die Company kennenlernen, würden wir sie fragen, wann sind sie mit der Schule fertig? Weil ich war ja nochmal in Heidelberg auf der Schule und bin dann, und haben dann gesagt, okay, ab wann können sie? Und dann werden sie nach Dubai schicken. Das Restaurant im Ritz-Carlton Dubai am Jumeirah-Strand hat vor 2 Monaten eröffnet. Und wenn sie da hingehen, können sie die Küche des Gourmet-Restaurants oder das Seafood-Fine-Dining, sage ich jetzt mal, übernehmen. Und können schon mal die Company kennenlernen und so weiter. Und das war für mich dann auch mehr oder weniger ein tiefer Sprung ins kalte Wasser. Weil ich habe 5 Leute gehabt, oder 6 Leute in der Küche jeder kam von einer anderen Nation. Also es war einer aus Sri Lanka, einer von den Philippinen, ein Franzose, ein Italiener, war alles dabei.
Gutes Englisch.
Erstmal musste ich mein Englisch wieder richtig hochfahren, wo ich auch nicht so eine große Leuchte war. Also ich meine, ich möchte wetten, ich spreche besser Englisch als im Englisch kurz in Abschlussklasse. Aber es ist halt nun mal so, learning by doing und aber was mich da geprägt hat, war auch mit dem Team zu kommunizieren und dass du weißt, dass du, wenn du verschiedene Charaktere hast, ja, und verschiedene Eigenschaften von deinen Mitarbeitern und du erkennst diese, dann kannst du sie richtig einsetzen und richtig führen. Das war für mich ganz, ganz wichtig, weil, sag mal, ein Italiener, wenn du dem einen Fehler aufzeigst, der geht gleich halb an die Decke, oh Mama mia, warum? Und der Philippine sagt, ja, okay, super, er hat wieder was gelernt und macht's anders. Mhm. Als Beispiel. Ne? Nur mal jetzt mal so in den Raum geschmissen als Beispiel. Ja? Und so war das halt für mich, von der Führung her, von verschiedenen Charakteren zu lernen, wie man Leute, um das Ziel zu erreichen, wie man verschiedene sage ich mal, verschieden mit den Leuten oder in verschiedener Art und Weise mit den Leuten kommuniziert. Oder ihnen auch mehr oder weniger, den einen musste nicht mehr so viel zeigen, den anderen musste mehr ins Detail gehen, dem anderen musste noch sagen, warum. Und dann kommt's an. Ja, und das hat mir später auch viel geholfen, dann auch hier in Wolfsburg, dann die Leute, sage ich mal, zu erkennen, die Schwächen zu fördern, die Stärken noch ein bisschen Freiraum zu geben und so weiter, dass man da 100% rausholen kann. Ist ja wie beim Teamsport, als Beispiel Fußball. Ja, hat ja auch nicht jeder dieselben Fähigkeiten. Und du weißt ja dann irgendwann, wie die Fähigkeiten sind und setzt sie dementsprechend ein. Der eine ist filigraner, das heißt, er passt besser auf den Gartenmarché. Der eine hat mehr ein Gefühl für zum Fischbraten oder zum Fleisch anfassen. Ist es jetzt Medium, ist es nicht? Und so musst du halt die Leute erstmal einsetzen. Und wenn die Leute, dann kannst du die Leute ziehen und kannst sagen, okay, jetzt entwickel dich noch ein bisschen weiter und dann können wir mal die Posten tauschen. Da geht der Sosti immer auf den Posoni und der Posoni mehr auf den Sosti. Oder der Gartenmarché geht irgendwann um Ontemiti und einer vom Ontemiti geht auf den Gartenmarché. Und so kannst du die Leute auch über längere Zeitraum halten, weil sie haben eine Perspektive, auf verschiedenen Posten auf hohem Niveau alles mitzunehmen.
Jetzt, ich wollte es gerade ansprechen, es gibt wenig vergleichbare Betriebe, die erstens viele großartige Sterneköche wie du rausgebracht habt, aber auch diese, heute ist es ja in aller Munde, diese Mitarbeiterbindung sehr stark leben. Ja. War das für dich von Anfang an, wusstest du, dass das extrem wichtig ist?
Ich glaube, es liegt daran, dass ich auch viel in kleinen Brigaden gearbeitet habe. Und gerade in kleinen Brigaden mit 3-4 Jungs, die dann einen Stern aufrechterhalten mit dem Chef, ja, das ist schon, da musst du sehr umsichtig sein. Und da kann nicht einer sagen, ich mache heute meine Arbeit und die mache ich langsam, weil das ist nicht viel und der andere ist in der Scheiße, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ja, sondern da ist es ein Miteinander. Und das ist genau das, soll auch hier gelebt werden. Dass wenn an dem einen Tag eben viel Fisch kommt, dann geht Marvin, der Sous-Chef, eben dazu, hilft noch oder umgekehrt oder auch gerade, es läuft bei uns ja, ich ändere ja auch, ne, das sind so Sachen, wir ändern ja auch keine Karte im Ganzen, Speisekarte, sondern wir ändern zwischendurch, das ist halt mehr Arbeit, weil die Karten öfters gedruckt werden müssen, aber wir ändern Gerichte, so wie sie in der Entwicklung voranschreiten. Erstmal habe ich mehr Konzentration, um ein Gericht richtig auf den Weg zu bringen, als bevor ich 5 oder 6 oder 7 Gerichte gleichzeitig ausprobiere, kreuz und quer, neben dem normalen Ablauf. Und so ist die Konzentration auf eins viel mehr. Da setze ich mich mit 1-2 Leuten hin oder die Leute, die da involviert sind an diesem Gericht, auch später im Ablauf oder beim Kochen, im Service. Und dann wird es eben so, das heißt, der Entremetier ist mit involviert, der, sag ich mal, wenn es ein Fischgang ist, der Poissonier ist mit involviert, dann kommt vielleicht noch was vom anderen Entremetier dazu, ja, und so weiter. Oder es gibt noch einen Seitdisch dazu, der vom Gartenmarché geschickt wird. Also es sind verschiedene Möglichkeiten und so muss man halt, und so, das ist halt das Wichtige, die Kommunikation zwischen mir und Marvin und Leon, ja, das sind die beiden Sous-Chef und Junior-Sous-Chef. Und das ist halt dann so diese Geschichte und das wird dann runtergebrochen auf die anderen, dann setzen wir uns alle zusammen hin, dann besprechen wir, was runterkommt von der Karte, was ich mir vorstelle, was ich vorher abgesprochen hatte mit meinen 2 Stellvertretern, mit dem Team, wird runtergebrochen aufs Team, Arbeitsverteilung und da wird nebenbei probiert. Dass auch die Leute schon beim zweiten Schritt der Entwicklung, nicht beim ersten, aber beim zweiten der Entwicklung von den neuen Sachen schon mit involviert sind. Und auch Input geben können, ob es nachher genommen wird. Das ist ja meine Entscheidung. Aber sobald ein Input ist, binde ich die Leute auch, weil sie sind nicht nur die Ausführenden, sondern sie sind ein Teil des Ganzen.
Wie wichtig ist es, dass man den Leuten auch Teilverantwortung gibt, damit sie dieses gemeinschaftliche Ziel selbst auch verfolgen möchten?
Ja, das ist ja, erstmal ist es ja, glaube ich, auch für einen eine Bestätigung, dass man dazugehört und dass man auch jetzt nicht nur der Ausführende ist, der, sage ich jetzt mal salopp gemacht, hier, das ist deine Aufgabe, machen. Ja, aber ich sage mal, ich möchte ja auch, dass jeder Einzelne mitdenkt. Und das Mitdenken befruchtet ja viele Dinge. Erstmal den Team Spirit, die Konzentration darauf, auch den Stolz zu haben, ich möchte 100% geben, weil, ne, wenn einer jetzt nur der Ausführende ist und da geht was daneben, kann er ja sagen, ja, habe ich nicht richtig gezeigt bekommen.
Ja.
Ja, also der Weg ist das Ziel. In diesem Weg, es sind ja so viele Kleinigkeiten, die stimmen müssen im Detail, ja, dass das Endergebnis auch in der Perfektion auch nicht nur ein, zwei oder dreimal abends geschickt wird, sondern immer geschickt wird. Und es muss auch mal funktionieren, wenn ich vielleicht mal nicht da bin. Ja, ich meine, ich bin zu 99,9% immer da. Aber es gibt, wird auch Tage in Zukunft geben, wo ich dann auch mal neue Projekte habe, wo ich dann vielleicht mal zwei, drei Tage nicht da bin oder vier. Ja, das ist ja in Deutschland auch noch so ein, ne, wenn ich sehe, wie viele Kollegen, ausländische Kollegen, Restaurants weltweit haben, und Tim ist ja ein gutes Beispiel, der macht es ja auch gut vor für Deutschland, ja. Ja, wer kocht denn? Und dann, wenn dann die Gäste fragen, und ich glaube, das ist aber auch, wo die Kollegen die Gäste so ein bisschen hin, ich möchte nicht sagen erziehen, aber die Gäste müssen es verstehen, dass wir ja auch irgendwo weiterkommen müssen. Ja.
Ja.
Und ja, ich meine, ich sag jetzt mal, wenn einer eine Uhr kauft, hat ja auch nicht der Besitzer der Uhrenfabrik selbst gebaut.
Ja.
Ja. Ist ja so, oder das ist ja immer, es ist ja immer, gehört ja die Logistik dahinter, diese Organisation dahinter. Und wenn dieses Team dahinter steht und wenn das auch keine Söldner sind und wenn das Leute sind, die mit Herz und Seele bei der Arbeit sind und die auch darin bestärkt, ja, und die auch fördert, ja, also es ist ja, ich fördere ja die Menschen nicht nur in dem, was sie lernen, sondern auch in dem Mentalen, dass sie auch mit ein Teil davon sind, dass sie auch gewisse Sachen, auch wenn sie eine Idee haben, diese aussprechen können. Ob sie nachher kommt oder nicht, ist ja egal. Oder nur ein Teil davon. Aber sie haben, da ist ein Stolz drauf, wenn sie sagen, Mensch, die Idee habe ich gehabt und die ist bei diesem Gericht mit eingeflossen.
Hm.
Und so bin ich auch die Mitarbeiter.
Ja.
Aber mit Einbinden eines Mitarbeiters, das muss er sich auch erst erarbeiten. Das heißt, es fängt keiner neu an und fängt dann an, ja, hier Chef, ich habe hier eine Idee und so weiter. Wenn ich jetzt einen Spleen habe und habe da irgendeine Kombi von drei, vier Produkten, dann schreibe ich mir das auf, schreibe hinter die Produkte, wie gesagt, was ich alles davon machen kann. Dann setze ich mich mit Marvin, Leon hin, wenn es die Patisserie ist, direkt die Patisserie und fertig. Und so läuft es. Und deswegen ist es auch wichtig, oder deswegen ist es für mich auch ein Erfolgsrezept, dass ich die Gerichte nicht alle zusammen in einem Menü ändern, sondern einzeln so, wie wir sie in der Entwicklungsphase vorantreiben, beziehungsweise auch die Ideen da sind. Und was das Ganze natürlich dann auch bestärkt ist, dass ich jahreszeitlich viel besser kleine Nischenprodukte nehmen kann. Da gibt es eben Gerichte, das nur 3 Monate, 2 Monate auf der Karte ist. Ein anderes gibt es 5, 6 Monate auf der Karte. Im Moment haben wir sowieso ein spezielles Menü, weil wir Gerichte aus 20 Jahren, mit dem ich eigentlich im Sommer anfangen wollte, im Juni, so 20-Jahres-Rückblick, dass diese Gerichte kann man immer wieder auch wechseln, weil da gab es ja viele. Ja, nur diese Gerichte ist bis auf ganz, ganz wenige eigentlich auch alles verändert worden. Das heißt, dieselben Grundprodukte, aber so im Stand 2020, wie wir jetzt kochen, transformiert worden.
Mhm. Deine Lehrmeister, ob es jetzt Dieter Biesl oder der Herr
Müller. Thomas Katharina Hessler, Dieter Müller, ja.
Ja. Wenn du jetzt deine eigene Entwicklung ansiehst, irgendwo Startpunkt wahrscheinlich klassisch französisch, wie hat sich deine Küche in den letzten 20 Jahren verändert?
Also ich möchte schon sagen, dass ich in den ersten 8 Jahren, 7 Jahren bestimmt verstärkt noch mehr französisch orientiert gekocht habe, möchte ich mal so behaupten. Natürlich aber auch schon zwischendurch viele deutsche, sage ich mal, Klassiker versucht, so ein bisschen anzupieksen und ein bisschen was draus zu machen. Aber ich glaube, dieses Selbstvertrauen und diesen Ehrgeiz, so jetzt möchte ich noch mehr mein eigenes machen, kam kurz vorm dritten Stern oder auch ein Jahr nach dem dritten Stern. So in diesem Zeitraum war das sehr stark da, dass ich so ein bisschen raus aus den Fußstapfen, was sich negativ klingen soll. Weil diese Dinge habe ich ja alles gelernt, aber trotzdem hieß es ja auch in den ersten Jahren, naja, man kann schon ein bisschen eine Handschrift von Dieter Müller erkennen und so weiter und so fort. Und klar, das war der bekannteste Koch, bei dem ich gearbeitet habe in meiner Laufbahn und bin auch noch gut befreundet mit ihm und wir telefonieren auch ab und zu mal. Aber er hat dafür gelebt oder er lebt auch heute noch davon. Macht er jetzt im Ritz-Carlton Berlin dieses Restaurant so ein bisschen, ist jetzt das Potz und das ist auch was Schönes. Wir wollen auch nächstes Jahr zusammen da mal kochen, habe ich ihm versprochen. Ja, aber es ist halt ein gutes Verhältnis zu allen meinen ehemaligen Chefs. Ja, und genauso habe ich ja jetzt auch noch das Verhältnis mit meinen ehemaligen Mitarbeitern. Da bin ich auch sehr stolz drauf, auch auf die Erfolge. Und ich habe eine WhatsApp-Gruppe aktuelles Team und eine WhatsApp-Gruppe ehemalige. Ja. Und jeder, der bei mir das Restaurant verlässt, kommt in die ehemaligen Gruppe rein. Und so habe ich zu allen Kontakt. Jederzeit.
Das mega. Also spricht auch für den Führungsstil, den du in den letzten 20 Jahren geprägt hast und hoffentlich auch deinen Schülern mit auf den Weg gegeben hast, ihn so weiterzuleben.
Habe ja sogar ein Pärchen zusammengebracht, ein gastronomisches. Sarah Henk und Christian Eckert haben sich ja bei mir kennengelernt, ja. Und die waren beide auch erfolgreich, ja. Also das ist irgendwie cool, ja.
In deiner Zeit hast du natürlich auch alle großen globalen Trends, sei es jetzt Molekular oder New Nordic oder wie auch immer sie heißen mögen, miterlebt. Bist du da jemand, der sich das anschaut oder sagst du, interessiert mich gar nicht?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht hier und da in den Fingern gekitzelt hat und dass wir gewisse Dinge auch ausprobiert haben und dann aber trotzdem gesagt haben, okay, das ist too much. Das mag, oder das bis dahin geht's, oder das finde ich cool, oder wir haben schon kleine Techniken oder Segmente, mal mehr, mal weniger verstärkt, ist in unsere Küche eingeflossen. Also sag ich mal, natürlich war die Molekularküche, ich glaube, für viele Köche in der Zeit sehr interessant, aber man muss sich auch damit befassen, weil im Endeffekt geht's ja nachher um den Geschmack und um das Produkt. Und ja, wir haben, wenn ich zurückblicke, viele Dinge gemacht, die ich heute niemals mehr machen würde. Das war dann, wenn ich jetzt zurückblicke, schon too much. Aber es hat die Zeit und die Leute fanden es ja auch cool in der Zeit, ja. Aber irgendwann ist dieses Thema dann auch durch, ja. Und irgendwo war dann auch mehr wieder Zurückbesinnung und das ist auch ein Grund, warum ich froh bin, dass ich diese klassischen Wurzeln in vielerseits gehabt habe, die zurück zur Basis, ja. Und auch ein bisschen im Umfeld gucken. Viele Lieferanten, Produzenten im Umfeld, fündig machen und mit denen Kontakt aufnehmen und von denen Produkte beziehen. Ob das mein eigener, der Höper ist, mein eigener Jäger, der auch Metzgermeister ist, der dann uns auch Wildwurst macht und verschiedene und Blutwurst und was weiß ich nicht alles. Kleine, diverse Bauern, die uns mit gewissen Produkten zu gewissen Jahreszeiten, das ist eine tolle Spargelregion hier in Wolfsburg, um Wolfsburg rum. Ja, also und so fließt halt auch immer alles ein. Aber trotzdem war auch dann auch wieder so, nicht nur die Luxusprodukte wie Steinbullott möglichst in, keine Ahnung, 5 plus oder 7 plus mit möglichst 3 cm dicken Filet. Oder na klar, werde ich auch mal ein Wagyu auf die Karte nehmen. Warum? Weil ich eine Zeit lang in Japan war. Ja, weil ich da gelebt habe. Warum werde ich ab und zu sehr mediterran kochen? Weil ich 2 Jahre oder 2 Saisons auf Kreta gearbeitet habe. Ja, und weil es ein Teil von mir ist und ich eben dafür mit eben dann so stark konfrontiert war, jetzt nicht nur mit der Küche, sondern auch mit den Menschen, die dort leben und weiß auch warum und weshalb es so gemacht ist. Ja, und das ist daher meine Karriere oder meine Laufbahn gewesen und warum soll ich nicht zwischendurch Techniken, Ideen, Produktkenntnisse von diesen Zeiten nicht wieder, wenn sie in mir verankert sind, nicht wieder bei mir einfließen lassen. Das bin eben ich.
Wie schützt man sich selbst vor so einer gewissen kulinarischen Betriebsblindheit? Nicht immer in seinem Trott zu bleiben, sondern sich immer wieder neu zu erfinden, kreativ zu bleiben. Woher kriegst du Inspiration?
Ja, also das reicht schon, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe oder wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Also überall, wo man was sieht, was mit Essen zu tun hat, egal ob das in einem Restaurant ist, ob das auf dem Markt ist, irgendwo, sag mal, auch im Supermarkt, wenn man an irgendwas vorbeiläuft, wo man sagt, Mensch, das ist ja eigentlich, stimmt, das ist ja die Jahreszeit, denke ich mir jetzt an, damit könnten wir mal wieder was machen. Ich bin nicht der sich hinsetzt und kann sagen, so, jetzt lass mir was einfallen. Funktioniert nicht. Ich muss überall einen Zettel und einen Stift liegen haben, in der Hosentasche, im Auto oder sonst irgendwas. Es kann sein, dass ich 3 Stunden Auto fahre und derzeit kommst du auf die blödsten Gedanken und dann fällt dir irgendwas ein. Irgendeine Kombi. Wo du sagst, Mensch, das könnte passen. Und dann wird's irgendwann alles auf, kommt in ein Büchlein rein, in mein Philo rein, wo ich mir entweder was aufschreibe oder Zettelwirtschaft rein drin rumfliegt und da wird es rausgeholt. Da war doch was.
Bist du jemand, der auch mal zum Kollegen essen geht und sich das Ganze drumherum anschaut?
Leider zu wenig, muss ich ganz ehrlich zugestehen, weil die meisten Kollegen auch sonntags, wo wir zu haben, auch geschlossen haben oder montags auch. Und das macht man dann meistens, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, Urlaub hat oder so. Und dann ist es im Moment, meine Tochter und mein Sohn, die werden auch schon mit gutem Essen erzogen. Also die lasse ich auch alles, wenn dann zu Hause gekocht wird, da wird gekocht. Und wir gehen ja auch schon essen mit denen. ab und zu und auch gut essen und jetzt noch nicht auf Sternenniveau. Das kommt dann wahrscheinlich in ein paar Jahren. Ich meine, die sind jetzt 4 und 6, also oder fast 5 und 6 oder fast 7. Und von daher, aber ich lasse sie halt auch alles probieren, auch zu Hause. Also ich koche auch zu Hause sehr oft. Ja, ob's da, und auch dann stehe ich dann auch zu Hause 1,5 Stunden in der Küche, wenn wir frei haben. Ab und zu, nicht immer, aber einmal auf alle Fälle am Sonntag oder dann am Montagabends wird gekocht. Und der Sohnemann, der Schnäppchen Nobel, dann gibt es keine Ahnung. Dann gibt es schöne grüne Bohnen, ja, ein schönes Rinderfilet dazu, mit Schalottenbutter dazu, eventuell noch ein kleiner Bratkartoffeln oder Kartoffelrösti oder einfach mal durchgedreht und so weiter. Kann auch sein, dass wir dann zu unserem Lieblings-Sushi hier in Wolfsburg gehen. Meine Kinder, die lieben sie. Ob der, der weiß schon genau, was er bestellen möchte. Ob es eine Miso-Suppe ist, ob es Big Baked Roll ist und so weiter. Mit, dann Sushi mit Gurke und so weiter. Essen die, kein Problem. Ja, wenn ich jetzt nicht damit anfange, dann ist irgendwann zu.
Ja, aber ich finde, daran merkt man auch, dass dieses Bewusstsein für Produktqualität auch irgendwo Erziehungssache ist, oder?
Na, selbstverständlich. Und natürlich, ich würde jetzt abstreiten, wenn wir nicht irgendwo auf der Autobahn mal anhalten und vielleicht mal einen Burger und Pommes essen. Aber ganz ehrlich, ja, das ist mir lieber als irgendwo eine Wurst, die 2 Stunden auf der Wärmebrücke liegt.
Ja.
Ja, also da gehe ich schon mehr, da gucke ich dann, dass es dann, ne, wie lang liegt's da jetzt? Oder sieht es frisch aus oder sieht es nicht frisch aus?
Ja.
Ist halt. Und ganz ehrlich, du kannst doch keinem Kind einen Pommes und einen Burger verbieten. Was soll das? Nee. Das muss halt nur, aber es muss geregelt sein. Aber es kann nicht sein, dass ich an einem Sonntag mit meinen Kindern zu McDonald's gehe.
Ja.
Als Familie. Oder McDonald's oder ich sage es mal Burgerladen, ist ja egal wo. Aber das kann, das finde ich halt schon ein bisschen, das kann man unter der Woche, wenn es mal schnell gehen muss mit Kindern, kann ich absolut verstehen. Aber meine Mutter hat zu Hause, die war eben noch Hausfrau gewesen, die ist zu Hause geblieben, die hat ihre Arbeit an den Nagel gehängt. Wie die Kinder geboren, also wie ich und mein Bruder dann später geboren worden ist, und meine Mutter hat halt gekocht. Und die hat gekocht, wie wir nach Hause gekommen sind in der Schule. Und da war ich in den letzten Zügen noch dabei. Oder wir. Wir haben es gerochen, wir dürften mal probieren oder auch nicht, wenn ich keine Lust gehabt habe. Aber wir haben uns hingesetzt und haben gegessen. So, und da gab es eben ein Gericht, was mir nie als Beispiel, nie aus dem Kopf gegangen ist. Das ist ein Lieblings- oder einer meiner Götterspeise von meiner Mutter. Das war eben Blattspinat mit Rührei und Salzkartoffeln. So, und diese 3 Komponenten, die sind mir so verankert geblieben, dass ich aus diesen Komponenten einen Signature-Dish gemacht habe, den es schon vor 10 Jahren gibt. Und das ist mein Kartoffelportefeuille mit Blattspinat, pochiertem Ei und dann halt noch oben Trüffel oben drauf. Das gab's damals halt nicht. Aber rein um diese Komponenten, Spinat, Kartoffel, Ei, ist geil. Egal in welche Zubereitungsart, aber die 3 Komponenten ist der Hammer zusammen. Und so kam das halt mal zustande.
Was mich immer so schwer beeindruckt, es gab in den letzten Jahren auch viele Köche, die ihre Sterne zurückgaben, gesagt haben, sie möchten nicht mehr bewertet werden, weil ihnen der Druck einfach zu groß ist. Jetzt seit 2009, wir haben es anfangs gesagt, hättest du diese 3 Sterne über 11 Jahre, über 10 Jahre. Wie gehst du mit dieser Drucksituation um?
Ja, ich glaube, man lernt damit umzugehen. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen schwieriger. Erstmal weiß man, dass man ein gutes Team auch hat, speziell auch gerade die Stellvertreter. Natürlich muss man auch immer wieder, es ist ja wie beim Fußball, wenn einer geht, muss jemand Neues kommen. Leider gibt es bei mir keine Ablösesumme oder in der Gastronomie keine Ablösesumme, sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon ein gutes Bankkonto gehabt, ja, mit Erfolgsprämie noch dann dran hinten. Ja. Ja, ist halt so. Nee, aber ich glaube, es ist. Man muss auch immer ein gutes Händchen haben, auch Glück, ein gutes Händchen zu haben, dass die richtigen Charaktere zusammenarbeiten oder sich auch untereinander, auch dass die untereinander funktionieren, dass sie ineinander greifen, dass auch, dass man sich auf Leute verlassen kann. Das ist so die Grundtugenden für einen guten Koch. Ich meine, dass einer kochen kann, da muss man halt gucken, dass das Team gut gemischt ist. Ich brauche nicht nur Ronaldos in der Mannschaft, auf Deutsch gesagt, weil das funktioniert auch nicht, ja. Das ist ein guter Vergleich, glaube ich, ja. Sondern man hat Spieler, die Bälle, die den Einzelnen zuschießen, die dann auch teilweise zurückschießen, aber es muss funktionieren. Und du kannst nicht nur Indianer in deiner Mannschaft. Das geht einfach nicht. Das geht krach, früher oder später.
Ist das, würdest du sagen, hat sich das in den letzten 20 Jahren auch ein wenig geändert, diese Erwartungshaltung junger Menschen vom Kochberuf?
Ja, viele denken ja natürlich, ja, man ist ein Vielerlei. Das ist ja, sag ich mal, um die Köche rum, gerade in der Spitze, auch ein riesen Medienrummel geworden. Wesentlich mehr als vor 20 Jahren. Ja. Und auch schon mehr als vor 10 Jahren. Ja, aber es ist natürlich da auch durch die, jetzt gar nicht über die Medien, egal ob das jetzt online oder Print ist, aber allein auch durch das Social Media, ja, ist natürlich, das hat es natürlich einen richtigen anderen Stellenwert gewonnen. Ja, und ja, ich meine, schöne Sachen anzurichten und zu posten ist das eine. Aber das zu machen, um, sage ich jetzt mal, oder Teller darauf anzurichten, um möglichst viel Follower zu machen, das weiß ich nicht, ob es das gibt. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich mir teilweise Bilder anschaue, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Oder so gut harmoniert, wie es aussieht. Nicht, also jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass es überall so ist, aber es gibt schon so, wo ich sage, Mensch,
die sind fürs Foto
oder sagen wir mal so, es ist eigentlich ein Bild, was gemalt ist, weiß ich, Farbe kann ich schmecken. Ja, das ist reine Kunst, die an der Wand hängt. Da sind die Farben, da ist es die Grafik, da ist es das, ne, und so weiter. Aber ein Essen, das muss ich ja, das rieche ich, das probiere ich. Das, ne, da kann ich das schon. Und klar, ein Kollege, der kann schon die Produkte, die er auf dem Teller sieht, kann er eruieren, okay, das könnte gut passen und so weiter. Aber trotzdem, es ist ein riesen Werbetool, es ist auch wichtig, keine Frage, mache ich genauso, ja. Aber dass man so ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Aber ich finde halt, dass irgendwo, sage ich mal, kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere eben sehr viel dann nach solchen Bildern das für sich als Vorgabe nimmt, das vielleicht abändert und sowas. Aber das Eigentliche, wie so ein Gericht entsteht, durch die Zusammensetzung der Geschmackskomponenten, warum ein Gericht entstehen. So sollte ja ein Gericht entstehen. Das passt mit dem, das passt mit dem. Hier ist Säure, bisschen Süße, das ist ein bisschen knusprig, Röstaromen und so weiter und so weiter, bisschen Cremigkeit. Das sind so die Dinge, wo ich sage, das ist ja das, wie man ein Gericht aufbaut. Mhm. Und wenn es nachher, und dann überlege ich ja erst, welchen Teller, tief, hat's viel Soße, brauche ich mehr einen tiefen Teller, es muss noch ein bisschen was passieren, es soll nicht alles nur schlotzig sein, es gibt einige wenige Reste, die sollen so sein, aber es sind trotzdem ein Gericht und das Gericht zu Gericht in einem Menü, das muss ja dann auch, sag ich mal, die Dramaturgie aufgebaut werden nach hinten. Das bringt es, wenn du am Anfang zwei Bomben hast und am hinten wird es dann so ein bisschen langweilig. Ja, also das sind alles so Aspekte, die man auch bei dem Gericht selbst, aber auch bei einer Menügestaltung dann eben beachten muss.
Jetzt hast du 2014, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die Top-Platzierung unfassbar eigentlich Platz 28 auf der World's 50 Best Restaurants inne gehabt. Das impliziert natürlich auch, dass man viele internationale Gäste hat, die extra zu einem kommen. Inwiefern wagt man sich da nicht mehr so sehr, dieses Menü zu ändern? Wir haben ja gesagt, du bist ja eigentlich dieser Küchenchef im Glaskasten, jeder weiß, im Vorhinein was es geben wird, hemmt es auch ein bisschen, hat man auch Angst, die Erwartungen nicht zu erfüllen, wenn man was Neues drauf gibt oder sich neuen Gerichten annimmt?
Ja, also sag jetzt mal, also, du kannst ja, also ich finde es halt Quatsch, wenn du Gerichte ein ganzes Jahr auf der Karte lässt. Ich meine, abgesehen von unserem Sorbet ist was anderes. Aber alles andere ist ja sowieso saisonbedingt. Du kannst ja sowas nicht auf die... Also wenn du wirklich, sage ich mal, mit frischen Produkten arbeitest und auch ein Produkt hier und in vielerlei Hinsicht auf dem Teller auch in den Vordergrund stellen möchtest, dann funktioniert das ja. Es gibt bestimmt ein, zwei Signature-Dishes, die man oder mehr, die man das ganze Jahr über machen könnte. Ja, die vielleicht auch, ne? Man, das Sorbet bei uns, klar, es ist zeitlos. Ja, das ist aber mehr so ein... Ich sehe es ja nicht als Gericht an sich an. Aber alles andere wäre doch auch mir und auch der Küchenbrigade zu langweilig, wenn wir jedes Mal dasselbe machen. Und umso mehr ich dann auch, umso mehr wir als Team neue Sachen entwickeln und daran arbeiten, umso länger kann ich auch die Leute halten. Weil sonst sagen die irgendwann, das Gericht habe ich jetzt, bin jetzt 3 Jahre hier, das Gericht koche ich jedes Jahr wieder. Wenn ich hier nichts mehr lerne, dann gehe ich woanders hin.
Ja, klar, die Perspektive muss man bieten, ne?
Ja, und das finde ich halt, und gerade ist es ja auch wichtig, wenn man die einzelnen Leute mit involviert. Ja, klar involviere ich niemanden, wenn er jetzt 3, 4, 5 Wochen oder 3 Monate da ist. Aber wenn Leute mit mir ein Jahr zusammengearbeitet haben und ich kenne die Stärken und Schwächen von jedem, hat ja jeder, ich auch, dann weiß man genau, okay, dann erstmal setze ich mich mit meinen Sous-Chefs hin, dann wird es besprochen, dann werden die einzelnen Leute zugesetzt, dann machen wir Menübesprechung. Und es kann auch sein, dass wir im Gericht dann, ja, Probe kochen, aber irgendwie gucken wir uns an und sagen, ah, da fehlt noch was. Ja, und wenn es noch nicht zu Ende gedacht ist, dann wird es erstmal beiseite gelegt, die Karte, wird was anderes gemacht. Und irgendwann kommt das fehlende Schlüssel, Puzzleteil, sage ich jetzt mal, und wo man sagt, Mensch, das hat noch gefehlt. Und jetzt machen wir es nochmal. Aber so. Und das ist halt immer so. Das ist genau, wenn ein Musiker sein Album schreibt, wie gesagt. Ne? Ja. Da ist ja auch eine Dramaturgie in einem Album, sind meistens die besten. Ja.
Absolut.
Als, ja. Wenn du einen Hit hast und alles andere ist langweilig. Aber ja, das ist ja, auch, das kann man auch schlecht erklären. Ich finde, solche Sachen kann man schlecht erklären. Das ist also Bauchgefühl. Kopf und Bauch, ja. Beides zusammen.
Jetzt die große Frage, wir haben sehr viel über die letzten 20 Jahre gesprochen. Reden wir mal über die nächsten Jahre, die bei dir kommen. Ich weiß, bei dir ist einiges in der Pipeline. Was ist genau geplant für dich, für die nächsten?
Ja, also klar, wir haben jetzt Corona, deswegen ist das alles ein bisschen verschoben, wie viele andere Großprojekte, wahrscheinlich in anderen Firmen oder ja in der ganzen Wirtschaft auch. Das Thema Yacht. Ritz-Carlton hat vor, 3 Yachten zu bauen. Die erste ist fertig und ist in Spanien gebaut worden. Und das steht eigentlich schon seit 3 Jahren fest. Oder da bin ich schon im Gespräch und in der Kommunikation gewesen, verantwortlich für das Gourmet-Restaurant an Bord. Und ja, jetzt haben wir eigentlich den Namen alles fest gehabt und so weiter und so fort. 1, 2 Mitarbeiter habe ich schon startklar gehabt, aber das ist natürlich durch Corona das Ding komplett erstmal verworfen worden, beziehungsweise der Start verworfen worden. Also man weiß ja nicht, was jetzt im Winter kommt, deswegen sind die noch sehr vorsichtig. Eigentlich nehme ich mal an, dann nächstes Jahr Frühjahr, Sommer geht's dann los. Das so steht's auch auf der Webseite im Internet, dass man da jetzt schon wieder buchen kann. Soweit ich gelesen habe, ist ja erst die erste Fahrt ab Lissabon. Aber es wird natürlich vorher ein Trial-Feeding geben, wo wir dann mit der kompletten Brigade wahrscheinlich dann mal antreten müssen, wobei Brigade jetzt ich auch noch gucken muss, ob ich noch 2, 3 Leute finde, die auf der einen Seite von der Küche her Erfahrung auf dem Niveau ungefähr haben, auf Sterne-Level sage ich jetzt mal, oder Haubenlevel, und trotzdem aber auch möchte ich nur Leute haben, die auch schon Erfahrung, die schon mal auf dem Schiff waren. Ja, weil ich weiß, dass es gibt Ausnahmen, ja, hab da auch 1, 2 Leute eventuell, die jetzt noch nicht auf dem Schiff waren, die ich aber wahrscheinlich dann auf dem Schiff schicke erstmal, weil ich kenne Leute, die waren dann auf dem Schiff, auch gute Köche, sehr gute Köche oder Köchinnen, die aber dann einfach sich nicht wohlgefühlt haben, weil sie einfach durch diese Enge, da mal 2 Wochen mitzufahren, ist ja wunderschön, aber wenn du da mal ein halbes Jahr oder ein paar Monate, 3 Monate an Bord bist, und kommst fast nie runter, nur wenn Landgänge sind und du bist dann auch eingeengt in deiner Kabine, und das ist nicht jedermanns Sache. Traut sich vielleicht jeder zu, aber langfristig gesehen stellt sich das dann meistens erst raus, wenn es dann auch wirklich so ist, ob du dafür gemacht bist.
Ja. Klar, es ist ja auch von der ganzen Küchenorganisation, ne, mit den,
kannst du nicht anders. Das ist für mich aber ein schönes Projekt. Also ich finde, ist mir lieber das Projekt als ein 2. Restaurant irgendwo in der Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass sich da noch hier ein paar Mitarbeiter sich bei mir melden, die hier und da eventuell Interesse haben oder schon mal auf dem Schiff gearbeitet haben, vorzugsweise. Ja, aber trotzdem den Fine Dining Background eben haben, ja. Und aber ich freue mich da sehr drauf, auch wenn es jetzt verschoben ist. Aber es wird interessant. Und das Thema Yacht ist eben die Marktlücke, weil ich glaube, die ist 20 Meter länger als die Abramowitsch-Yacht, die Privatjacht. Und auch dementsprechend so gebaut. Das heißt, die Marktlücke ist, sie kommen in alle kleinen Häfen an und können direkt anlegen. Das heißt, ob das Monaco ist, Formel 1, konnte man buchen, direkt am Hafen stehen und dann die Autos zusehen, wie sie vorbeifahren. Es gibt nur Außenkabinen. Ja, es gibt nur Außenkabinen, keine Innenkabinen. Und es gibt kein Buffet-Restaurant, alles nur à la carte Restaurants.
Das klingt nach einem spektakulären Projekt. Bin mir sicher, dass sich da auch die Mitarbeiter dafür finden werden.
Ja, also ich glaube auch. Aber wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft und jetzt müssen wir gucken, dass erstmal alles dann auch. Also ich habe ganz ehrlich persönlich, ich habe so ein bisschen Angst, dass es in der zweiten Jahreshälfte da nochmal Einschränkungen gibt, falls die schöne Krankheit da nochmal irgendwie uns betreffen sollte. Das hoffe ich nicht, weil es ist nicht einfach und gerade für die Gastronomie ist es sehr, sehr schwer.
Gibt es da bei euch sowas wie ein Plan Z für den Worst Case oder lasst ihr das mal auf euch zukommen?
Also von Kloppen, wir rechnen jetzt nicht nur mit einem kompletten Shutdown, aber wir wissen halt nicht, was kommt. Ich meine, wir haben jetzt 2 Tage die Woche auf seit 8 Wochen oder 7 Wochen haben wir jetzt halt 2 Tagen auf. Freitag, Samstag, wir sind ausgebucht über Wochen. Jetzt gehen die Donnerstage, machen wir jetzt noch auf. Ab der Woche, ab September jetzt und dann den Monat später machen wir wahrscheinlich den Mittwoch dann auch noch auf. Wir müssen halt gucken, ich habe auch 2 Mitarbeiter noch leider in Kurzarbeit lassen müssen. Ich konnte nicht das komplette Team reinholen. Ja, es ist halt nicht einfach. Es ist halt echt nicht einfach, ja. Und von daher müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie es so ist. Ja, Patisserie muss ich gucken, muss ich jemand Neues finden. Eine, die möchte ich halt jetzt anderweitig weiterentwickeln. Und es ist halt so, wie es ist, aber das ist, war ja auch die letzten 20 Jahre so ein. Neue Herausforderungen, durch neue Herausforderungen wird es dann nicht langweilig und man geht dann nur gestärkt aus so einer Situation meistens raus, wenn man sie gut managt, ganz wichtig, und wenn man den Kopf nicht verliert, ja. Das muss man ein bisschen cool bleiben und man muss auch die Leute um sich rum haben im Team, die da immer noch einem auch, sage ich mal, die Treue erweisen und mit denen man auch gut zusammen kommunizieren kann, auch das Hotel und was dahinter steht. Und das muss halt jetzt sauber organisiert werden, weil umso größer ein Unternehmen, umso größer ist der Kostenfaktor. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, klar.
Ja, und das ist auch fürs Hotel bitter und auch für die Autostadt mit dem 20. Wir hatten ja alle zusammen 20-jähriges Jubiläum. Ja, und das war auch viel geplant gewesen, was alles mehr oder weniger dann natürlich verworfen worden ist, ne?
Ja, klar.
Feierlichkeiten und so weiter. Das war halt echt schade. Aber ich glaube, das wird dann irgendwo, müssen wir irgendwie nachholen. Trotzdem ist es natürlich nicht dasselbe, ne?
Ja.
Und ich sehe es im Restaurant halt auch so wie mein eigenes. Und deswegen hänge ich da auch dran und war natürlich gerade in den ersten Wochen sehr, sehr verärgert gewesen. Und aber jetzt Kopf hoch, nach vorne schauen und Vollgas.
Ja. Also ich würde es mir wünschen, wenn es da nochmal eine nachgeholte Feier geben würde. Verdient wäre es
allemal. Irgendwas lassen wir uns einfallen. Ja.
Lieber Sven, ich habe zum Abschluss noch, was man neudeutsch einen Wordrap nennt. Bist du vertraut mit dem Begriff?
Nee, nicht unbedingt.
Ich stelle dir eine saublöde Frage und du antwortest mit dem Erstbesten, was dir einfällt.
Aha. Ja, klar, bin gespannt.
Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit?
Auf ein Bier?
Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit?
Kann ich sagen. Kann ich wirklich nicht beantworten. Ja. Ein Bier geht immer normalerweise.
Dein Lieblingsrestaurant?
Kann ich auch nicht sagen. Ja, als Kind hört sich besser an, ja.
Als Kind wolltest du werden?
Gut, kannst du mir die Frage nochmal antworten und sagen, was du dir unter Kind vorstellst? Wie alt denn?
Ja, so die, sagen wir als. Wie weit zurück kannst du dich nicht erinnern? Sagen wir als Zehnjähriger.
Also als 10?
Kann auch 11 sein oder 9.
Ja, als Kind. Als Kind, ja. Also irgendwas mit Essen sollte es sein, weil ich kein guter Esser war und trotzdem aber dann meistens lieber Süßspeisen beziehungsweise Weihnachtsgebäck sehr gerne mit der Mutter zusammen gebacken habe. Und aus diesem Grund war wahrscheinlich auch der Konditor der,
logische
das Ergebnis davon, dass halt, dass die logische Schlussfolgerung, dass ich erst Konditor gelernt habe. Ein Bäcker wollte ich nicht, dann hätte ich zu früh aufstehen müssen.
Was hast du immer im Kühlschrank?
Wurst, Käse und meistens Karottensalat. Das sind so die Sachen.
Gibt's ein Gastro-Konzept irgendwo weltweit, wo du dir denkst, puh, das hätte ich gern selbst eröffnet?
Ich muss mal kurz nachdenken. Fällt mir jetzt kein spezifisches ein. Es gibt so viele außergewöhnliche Dinge, aber ich könnte da jetzt nicht. Kann ich nicht sagen.
Was wäre deine Henkersmahlzeit? Das Letzte, du weißt, du ziehst von dannen, das Letzte, was du je essen würdest. Was wäre das?
Was das wäre? Ein ganz, ganz leckeres, gut gemachtes, mit guter Wurst, gutem Käse, Croque Monsieur.
Oh, sehr fein. Lieber Sven, ich danke dir viel.
Und im Kühlschrank, und natürlich habe ich das Wichtigste im Kühlschrank vergessen.
Champagner.
Immer eine Flasche Wein und eine Flasche. Immer eine Flasche Wein und eine Flasche Champagner. Es muss beides drinstehen. Ganz wichtig.
Je nach Anlass.
Ja, das macht das Essen keinen Spaß. Ne?
Da bin ich bei dir, sehe ich genauso. Lieber Sven, vielen, vielen Dank für die Zeit.
Bitte,
für den
bitte.
Podcast. Gratulation.
Sehr gerne.
Zu den letzten 20 Jahren. Wir hoffen natürlich, dass die nächsten 20 Jahre auch so ähnlich ablaufen werden. Und wünsche dir für die Zukunft.
Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ah, es wird noch viel, viel passieren. Und sag jetzt mal, auch durch solche Dinge, die jetzt halt gerade passieren, sind vielleicht auch Ideen entstanden, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre, oder Möglichkeiten oder Konzepte. Und ja, ich glaube, es darf halt jetzt nicht mehr lange so sein, aber ich glaube, viele, viele Gastronomen haben sich dadurch auch vielleicht in gewisse Dinge anders entwickelt oder haben neue Perspektiven gesehen, was anders zu machen oder auch eventuell noch besser zu werden in gewissen Dingen. Und trotzdem reicht es. Es ist ganz dringend, dass wir wieder normale Verhältnisse haben, egal welche Art von Gastronomie. Und gerade die Gastronomie ist ja davon sehr betroffen. Mhm. Und es war ja auch nicht für jedermann, das einfach im Takeaway-Service zu machen. Hat ja auch was damit zu tun, was für ein Umfeld, was für ein Einzugsgebiet man hat, ob es sich ja, überhaupt klar. lohnt. Und trotzdem, es reicht. Also es ist wichtig. Und wir merken es ja an den Gästen jetzt selbst. Die kommen, die sind heiß drauf, die wollen wieder genießen. Also im Moment gehen nur große Menüs, Champagner, Wein, guten Wein. Ja, und das ist halt, daran kann man wieder sehen, dass es vielen Menschen auch gefehlt hat, dass eine gute, ehrliche Gastronomie mit gutem Service gefehlt hat. Ja. Ja. Und das ist eben das, was uns jetzt auch den Rücken stärken sollte. Und jetzt Vollgas.
Ohne Gastro geht's nicht, oder?
Eben. Steh auf, weitermachen. Einfach so, dass dieses nicht mehr, lethargische, sondern jetzt einfach Gas geben und einfach nochmal richtig die Mitarbeiter motivieren. So, jetzt können wir nochmal alles Vollgas und wir müssen es jetzt nachholen, auch wenn es jetzt vor unser Geburtstag nicht vorbei war oder auch allgemein der Gastronomie, einfach jetzt so ein bisschen raus aus dem Tief und nach oben, nach vorne gucken und mit richtig viel Elan und Spaß an die Sache gehen.
Doch ein schöner Schlusssatz, oder?
Ja.
Lieber Sven, alles Liebe.
Ja, danke dir. Dann liebe Grüße an euch alle und passt auf euch auf. Bis bald. Dankeschön.
Lieber Sven, alles Liebe. Danke dir.